Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Ich habe heute ausnahmsweise mal zwei Gäste hier bei mir im Studio, nenne ich es mal, sitzen. Wir sind immer noch auf der Apex Connect 2025 in Rust im Europapark. Ja, meine beiden Gäste heute, wer hätte es ahnen können, sind wieder von Oracle. Das häuft sich irgendwie in letzter Zeit. Aber es ist natürlich eine tolle Gelegenheit, ja, neue Personen kennenzulernen und vor allem auch unseren Zuhörern neue Gäste vorzustellen. An der Stelle noch einmal schöne Grüße an die Caro, die kann leider nach wie vor immer noch nicht mit hier uns im Raum sitzen und mit aufnehmen. Die hat, wer die anderen Folgen gehört hat, der weiß, Besseres zu tun aktuell und wird sich bestimmt über die Grüße freuen, wenn sie das Schnittprogramm aufmacht. So, jetzt geht's zu unseren Gästen. Ich darf ganz herzlich Sonja Meier und Martin Bach begrüßen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
So, ich bin super gespannt darüber zu hören, was ihr so über eure aktuelle Arbeit, über eure Projekte, an denen ihr arbeitet, zu erzählen habt. Aber vielleicht stellt ihr euch erstmal der Reihe nach vor, bitte. Martin, mach doch mal den Anfang.
Mache ich mal den Anfang. Ja, hallo. Also mein Name ist Martin Bach. Ich bin seit 3,5 Jahren jetzt bei Oracle. Vorher war ich lange Jahre lang bei Enkitec unterwegs und habe viel mit Exadatas gemacht. Und seit ich bei Oracle bin, kümmere ich mich hauptsächlich um das Thema Multilingual Engine, sprich serverseitiges JavaScript in der Datenbank und auch in Apex sehr vermehrt in letzter Zeit, weil sich die Kombination der beiden Technologien wirklich anbietet, und interessiere mich auch für alle moderne Softwareentwicklungstechnologie, wie zum Beispiel Continuous Integration und Delivery und solche Dinge auch, und vor allem in besonderem eben mit dem Bezug auf Apex. Und ja, habe da jetzt 3 Vorträge zugehabt auf der Konferenz. Einen haben wir zusammen auch gemacht mit Artificial Intelligence und wie es Entwicklern hilft, Software zu schreiben, zu verbessern, zu verstehen. Und bis auf die Demo, die ich zu verantworten hatte, hat das auch alles tadellos funktioniert.
Hervorragend. Ja, und für die regelmäßigen Zuhörer von Devs on Tape, die werden dich ja, deine Stimme wiedererkennen. Du warst ja schon mal bei uns.
Ja, ich war sogar schon 2-mal bei euch. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich nochmal hier zu Gast sein darf.
Das macht es natürlich umso schwerer, nicht die wiederholende leierne Schallplatte zu spielen heute, dass wir die gleichen Sachen nochmal hören. Ich gebe mir allerbeste Mühe, die Sachen rauszukitzeln, die wir noch nicht wissen.
Ich müsste mich auch an alles erinnern, was ich damals gesagt hätte.
Das ist auch überhaupt kein Problem, weil die Zuhörer das vielleicht auch nicht tun. No offense. Genau. Okay, Sonja, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, ich bin die Sonja Meier. Ich bin jetzt seit mehr 16 Jahren bei Oracle. Und das in verschiedenen Rollen. Ich bin im Consulting angefangen, bin dann im Presales gewesen, Enterprise-Architektin und im Specialist-Team, wo wir halt die Presales und Sales-Leute unterstützt haben, produktbezogen. Und bin seit letztem Jahr Dezember jetzt im Software-Development für Apex und ja, mega happy dort.
Sehr cool. Das heißt, ab in die Entwicklung gewechselt. Vorher hast du dann auch entwickelt in deiner Specialist-Rolle?
Da haben wir weniger entwickelt. Ich komme aber von einer Firma aus dem Raum von Köln, wo ich verantwortlich war fürs Data Warehouse und habe da sehr viel PLSQL entwickelt. Und historisch bedingt habe ich früher schon mal einiges in Programmiersprachen gemacht. Ja, unter anderem eben eine Abschlussprüfung in COBOL geschrieben.
Wahnsinn. Also ich höre hier teilweise, ist das so ein Blast from the Past von mir. Alle Interviewpartner, die ich habe, erzählen mir was von Sprachen, die kenne ich nur aus historischen Überbringungen.
Ja, ich habe auch die Abschlussprüfung mit COBOL gemacht und danach nie wieder.
Das heißt doch einiges, ne? Deswegen hört man es vielleicht nicht so häufig.
Aber es ist so ein guter Skill, wenn man den hat. Wenn man sich überlegt, war das nicht vor 3 Jahren in New York, als die verzweifelt händeringend COBOL-Programmierer gesucht haben?
Ja, das war aber die Jahrtausendwende schon richtig heftig. Da konnte man gute Jobangebote bekommen, aber das ist nicht mein Credo. Ich mache das, wo ich Leidenschaft, Passion drin habe. Und
ja, man muss abwägen, ne, ob man dann die $800,000 im Jahr verdienen möchte.
Lebend Gewicht in Gold oder was Spaß macht.
Ja, man muss warten, bis die nächste Jahrtausendwende kommt, wobei das wird wahrscheinlich unrealistisch, dass wir das.
Die Jahrtausendwende, ne? Das würde mich überraschen, wenn wir dann hier noch sitzen.
Wer weiß, was AI noch mit uns machen wird, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das will.
Na, ich hab das Thema tatsächlich auch vor ein paar Jahren schon mal wieder aufgebracht gekriegt. Selbst in NRW gibt es eine Firma, die hat so Roboterarme an der Fertigungsstraße, ich glaube, war Stahlverarbeitung oder sowas. Und die haben Delphi-Leute gesucht. Und es gab echt nur eine Handvoll Leute, die diesen Dialekt von Delphi noch beherrschen und die dann so kritische Sachen wie diese Roboterarme an den Maschinen da noch fixen konnten. Und da ist, glaube ich, keine Summe zu gering, wenn man da sowas sonst im Stillstand hat, ne?
Ja, oder also, das Ding einen umlädt.
Oder so. Oracle muss sich da warm anziehen, wenn die nächste Phase kommt. Nee, wunderbar, sehr schön. Also back to the roots, du bist wieder zurück in der Entwicklung.
Ja.
Fühlt sich bestimmt gut an, oder?
Fühlt sich toll an.
Und dann auch direkt auf die ganzen Apex Connect Konferenzen. Ich sehe dich ja auch nicht zum ersten Mal.
Ja, und wir reden auch über sehr viele spannende Themen. Und ja, unsere Demo war toll. Mhm. Und es hat halt sehr viel mit AI zu tun gehabt. Und da ist das man immer das unbekannte Große dahinter.
Absolut. Also ich muss immer wieder feststellen, jetzt mit Devs on Tape, wir sind ja jetzt bei der, boah, jetzt ist es schwierig, ne, mit der Reihenfolge, aber wir sind ja schon über 70 Folgen dabei. Und wir merken so zum Ende die neuesten Folgen, alle, die driften in alle Richtungen AI. Mhm. Wir werden das heute natürlich auch wieder tun, weil ich merke schon, ihr seid thrilled auch darüber zu sprechen, was euer Vortrag denn alles so beinhaltet. Ich habe den Titel hier, Apex mit AI, 23 AI und Oracle Code Assist, AI für datenbankgestützte Anwendungen. Länger hätte es auch nicht geklappt, ne?
Ja, aber dann weißt du wenigstens, was du bekommst, wenn du da reingehst.
Ja, und eine nicht funktionierende Demo. Wir wollen mal nicht auf diesem
Teil.
Auf diesem Sarkasmus-Level bleiben. Erzähl mir doch gerne einfach, worum ging es. Ich habe es leider zeittechnisch nicht geschafft, mir den Vortrag anzugucken. Was habt ihr denn da erzählt? Worum geht's?
Ach, wir haben uns einfach angeschaut, alle AI-Capabilities, Möglichkeiten,
cool.
Die wir haben, um eben per AI uns unterstütztes Development anzuschauen. Und da gibt es ja in Apex diverse Möglichkeiten, den AI Assistant und was auch immer. Und wir hatten uns ein bisschen überlegt, wir wollten klar einmal das, was aus unserer Rolle kommt, abbilden. Ich aus dem Apex-Team, Martin halt aus dem Multi-Language-Engine-Unterstützung. Und da verbinden wir immer ganz gern die Welten JavaScript und Apex und Datenbank. Und wollten mal schauen, wie wir halt den Code Assist noch damit einbinden können und VS Code, weil das ist ja auch mittlerweile eins der, ich sag mal, stärksten Tools im Entwicklerumfeld, die genutzt werden. Und ich finde es halt super, wenn man verschiedene Tools als Team zusammenbringt.
Für den Fall, dass ich mich jetzt oute, aber ich rede natürlich nur im Namen unserer Zuhörer, die vielleicht da noch nicht so viel von gehört haben. Code Assist, was stelle ich mir darunter vor?
Ja, es ist ein Plugin für Visual Studio Code oder du bekommst es auch für IntelliJ, was dich unterstützt beim Schreiben von Java zum Beispiel in dem einen Fall für IntelliJ oder in meinem Fall war es eben TypeScript, was wir nachher verwendet haben. Und es ist halt interessant, unser Ansatz in der Demo war es gewesen, dass wir so ein Szenario entwickeln, du kommst neu in ein Team, du erbst einen bestimmten Code und den sollst du jetzt dann warten und verstehen, aber ja, man kann sich das natürlich Zeile für Zeile angucken, aber was wir gemacht haben, ist eben, wir haben über diesen Code Assist in Visual Studio Code, haben wir das markiert, den Text, und dann haben wir gesagt, hier, erklär uns doch mal, was das ist. Und du bekommst dann halt tatsächlich so eine Textzusammenfassung, sogar auf Deutsch, wenn gewollt. Das haben wir durch Zufall rausgekriegt.
Ist halt im Englischsprachigen, unter dem machst du immer Englisch.
Ja,
und
ja,
dann
klar,
auf einmal
ja,
so was im Deutsch eingehen,
funktioniert.
Der kann auch Deutsch, cool.
Ja, aber man kriegt doch jedes Mal Gänsehaut, wenn man Funktionsnamen auf Deutsch in irgendwelchen Codes liest. Also
Der Code war auf Englisch, aber die Erklärung war auf Deutsch.
Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich englischen Code lese, eigentlich im Unternehmen und in der Technologie auf Englisch unterwegs bin, und dann bekomme ich eine deutsche, naja, okay.
Aber das ist halt mit Vortragen auch, ne? Wir sind die ganze Zeit auf Englisch unterwegs und wenn, so wie dieses Mal, wenn wir halt Vorträge auf Deutsch machen, ich bin dann schon froh, dass ich mit Martin auch dann auf der Bühne bin, weil manchmal fällt mir echt das deutsche Wort nicht ein und dann gucke ich ihn völlig hilfesuchend an und sage mir, was heißt das noch?
Das passiert mir im Podcast in beide Richtungen. Dann habe ich einen englischen Interviewpartner und mir fallen die englischen Worte nicht ein und dann bin ich auf Deutsch und dann fällt mir gar nichts mehr ein. Das kommt immer wieder vor. Aber
eine Story zum Beispiel,
Englisch,
warum wir den Vortrag gemacht haben, ist, Martin codet sehr viel, ich noch weniger, also ich ab und zu auch. Aber wir kamen irgendwie auf eine Demo zu sprechen, die wir machen wollten, und er hat mir halt einen Code geschickt und ich habe gesagt, kannst du mal ein bisschen Comments einbauen?
Der Code dokumentiert sich selbst.
Nicht. Ich wollte gerade sagen, das sind aber auch nicht Best Practice, oder?
Und ich liebe viel zu kommentieren, vielleicht auch mal too much, aber so haben wir halt eine Balance dazwischen gefunden.
Ja, und haben wir dann halt die AI oder den Code Assist haben wir dann gebeten, Codes zu dokumentieren, und das war tatsächlich, das Ergebnis war verdammt gut. Also für TypeScript gibt es so ein Format, das heißt TS-Doc. Damit kann man HTML-Seiten erzeugen, so ähnlich wie Java-Doc zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es halt ein bestimmtes Format, was man dann halt so mit diesen Add-Zeichen, und dann sagt man ja Eingabeparameter, Ausgabeparameter, und er hat auch die Zusammenfassung. Also er hat den Code verstanden und hat dann gesagt, diese Funktion macht dies und jenes. Das sind die Eingabeparameter, hier sind die Ausgabeparameter. Und jetzt, was ich wirklich beeindruckend fand, ist, dass auch die einzelnen Inline, also Inline hat er auch Kommentare hinterlassen. Also wir haben ihn schon gebeten, dass er das tun soll, aber das war schon okay. Und ich denke halt tatsächlich, um das Beispiel, was ich am Anfang hatte, dass du bekommst Code, der ist vielleicht historisch gewachsen, Du könntest natürlich jetzt Stunden darauf verwenden, rauszuprobieren, dich durchzudebuggen, was das alles macht. Aber wenn du es einfach mal so eine AI geben kannst, sag mal, gib mir mal eine grobe Vorstellung von dem, was hier passiert, dann denke ich, das ist schon auch eine Zeitersparnis.
Also du gehst quasi hin und lässt dann wirklich inline den Code reinschreiben, also die Kommentare, die bleiben dann da auch. Ja, das ist jetzt nicht nur eine UI-Sache.
Du kannst ihn abspeichern.
Ja, okay.
Kannst ihn dann in deinen Source-Code übernehmen und im Optimalfall hat er halt den Originalcode nicht verändert und halt nur Comments eingefügt. Das war dann gestern in der Demo ein bisschen anders. Es war auch ein Phänomen, was vorher überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und wir haben es wirklich intensiv getestet. Wir hatten wirklich viele andere Phänomene.
Aber das nicht.
Das. Und ja, und dann ist natürlich so zum Ende hin, wurde es dann ein bisschen nervöser. Dann haben wir das Ganze ein bisschen übersprungen, weil Martin und ich, wir machen grundsätzlich Live-Demo und keine Videos. Wenn du halt kein Video hast, kannst du halt auch nichts abspielen.
Na klar.
Aber ich glaube, wir haben es ganz galant übersprungen. Es wurde uns geglaubt.
Ja, wir nehmen jetzt einfach an, dass das jetzt so funktioniert hätte.
Vielleicht sind wir schon so weit, dass die AI auch langsam auch mit nervös wird, wenn man sie auf die Bühne nimmt. Und dann
ja, die hatte bestimmt ein Lampenfieber.
Es könnte sein. Also Code Assist fügt dann quasi Kommentare rein und so weiter für Visual Studio Code. Das ist jetzt noch nicht direkt in Apex drin, richtig?
Genau.
Naja, nicht, aber Martin hatte ein tolles Skript geschrieben, womit wir eben diesen VS Code, den wir dann dort generiert haben, auch direkt rübergeschoben haben in die MLE Modules und dann das direkt auch in Apex verwenden konnten.
Wie wahrscheinlich ist das, ohne dass ihr natürlich euren NDA und ich werde noch an genügend Stellen danach kitzeln. Ihr wisst, das ist so eine Krankheit, die bei Oracle-Leuten auf jeden Fall, beziehungsweise die mich immer heimsucht, wenn ich hier mit Oracle-Leuten
sitze. Ist das der Moment, wo man dann macht?
Das ist der Moment, wo ich mir hinter einen Marker hier mache und das im Endeffekt doch rausschneiden muss, wenn euer Marketing sich das anhört. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Oder wie kann ich das für euch safe formulieren? Ist es möglich, oder seht ihr das als Möglichkeit an, dass es in Zukunft vielleicht das auch inline in Apex gibt, wenn ich da meine Routine, meine Queries reinschreibe in die Felder als Sources für irgendeine für irgendeinen Report oder sowas, dass ich da auch direkt Sachen rein kommentieren lassen kann?
Erstes Mal Safe Harbor haben wir gar nicht unterschrieben.
Ah ja, Safe Harbor.
Ja, was? Ja. Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal so antworten, wie es, glaube ich, konform wäre, dass wir ja in Apex schon viele Möglichkeiten haben, SQL Commands oder auch ganze Skripte im Command Code zu haben. Wir haben dort die Möglichkeit, AI Assist zu machen und was Apex betrifft, ist es ja größtenteils PLSQL Code. Den kannst du schon wunderbar in Apex dann auch kommentieren lassen, die Skripte übernehmen, diese Skripte verwenden. Ist ganz, ganz toll.
Sehr schön.
Hat Sonja auch demonstriert. Und das hat, ich möchte hervorheben, das hat funktioniert.
Ja. Wir hatten extra einen Passus in unserer Präsentation mit aufgenommen. Wir garantieren für nichts, was die AI macht, weil die hat ihren eigenen Kopf. Und wir hatten es auf der Apex World, wo wir waren, in den Niederlanden vor 2 Monaten, hatten wir quasi andere Problemchen beim Präsentieren. Also
super.
Das Netzwerk war hier viel besser.
Ja, okay. Nee, aber also klar, wenn man sich darauf verlässt, dass die AI da richtig arbeitet, dann ich weiß nicht, ob das dann für einen selber, wenn man sich das anguckt und sagt, boah, das möchte ich auch machen, oh, das ist schiefgelaufen, oh weia, kann ich das jetzt wirklich machen? Aber ich glaube, ihr seid da recht zuversichtlich, dass das auch stable läuft, wenn man das für sich benutzt, ne?
Ja, das war jetzt mit der Demo, der hat halt einfach so ein Import-Statement, was am Kopf der Datei gewesen ist, das hat er übergangen, geflissentlich. Ja.
Und dann hat er einfach rausgenommen.
Er hat es einfach rausgenommen. Ja, aber weißt du,
sagen wir, wie es ist.
Wenn du eine Live-Demo machst und es geht und du guckst da drauf und du siehst es nicht innerhalb von 3 Sekunden, dann fängst du nicht an zu debuggen. Also das ist, du bist eh schon wahrscheinlich ein bisschen nervös, also ich zumindest. Und dann guckst du dir den Code an und dann wird das einfach fahrig und dann ist es einfach besser zu sagen, okay, eigentlich funktioniert das.
Also grundsätzlich zur Nervosität muss ich mal was sagen. Martin ist so mein Ruhepol auf dem Stage. Ich bin die total Nervöse.
Okay.
Kleines Gimmick von gestern Morgen. Ich konnte mir nicht mal die Nägel neu lackieren, obwohl die total zerstört waren, weil ich einfach die Hand am Zittern war.
Okay, so unterschiedlich seid ihr dann also.
Ja, und er strahlte mal die totale Ruhe aus und sagt mir dann währenddessen, ich bin auch total nervös. Nee, ist klar.
Ja, aber bei Ihnen die Demos nicht klappen. Ich werde da noch ein paar Mal.
Das ist okay, das ist passiert. Das ist auch Video. Die Teilnehmer können sich das im Nachgang anschauen. Na, guck, da funktioniert es nicht. Das ist genau der Moment, wo es jetzt nicht funktioniert. Jetzt guck mal auf Minute 43, 22 da.
Das ist der perfekte Moment für das kleine Placement der Dork. Es ist kein offizielles Placement, aber wir erwähnen das natürlich immer wieder, wenn wir auf den Konferenzen sind und referenzieren irgendwelche Vorträge, die passiert sind. Wenn man hier Teilnehmer der Konferenz war oder wenn man sich ein On-Demand-Ticket auf der Seite der Dork kauft, kann man die gerade erwähnten Vorträge oder diesen einen Vortrag, den wir bisher schon besprochen haben, auch noch On-Demand angucken. Man sieht da den Konferenzplaner, die Agenda, kann draufklicken, wenn man eingeloggt ist und das Ticket hat und kann sich dann die komplette Aufnahme von dieser, von diesem glorreichen Vortrag mit der fehlerhaften Demo, kann man sich dann anschauen. Und ja, man muss das Ticket kaufen oder hier schon auf der Konferenz sein, im Gegensatz zum Podcast, wo man das natürlich alles for free kriegt.
So, kurz noch ein Statement zu deiner Frage vorhin. Ganz wichtig möchte ich da auch immer, wir hatten ja, Grüße an Caro, sie war ja nicht da und dann habe ich kurzfristig übernommen, ein Panel mit aufzubauen mit Sabine zusammen und wir hatten Marc und Carsten und Robert mit on stage und haben uns mal mit der Audience beschäftigt darüber, was halt die Fragen sind rund um AI-Entwicklung oder AI-unterstützte Entwicklung. Und dieses, ja, ich schmeiße einen Code in die AI rein und benutze ihn dann, da gab es tatsächlich sehr starke Diskussionen über die Security-Geschichte, über das, was kommt denn da eigentlich zurück. Und das war auch ein großer Teil zwischen uns beiden, dass wir uns jetzt den Output intensiv angeguckt haben, manchmal lächeln mussten, manchmal war der Output ein bisschen fragwürdig. Deswegen, da möchte ich immer gerne den Hinweis geben, dass man das doch bitte, also es ersetzt nicht das Überprüfen des Ganzen und auch den Legal-Aspekt zu betrachten. Ich finde das eine sehr wichtige Diskussion.
Ja, das Thema, das hatte ich jetzt, ich glaube, auch schon im Podcast mehrfach. Es ist das gleiche Thema, wie wenn wir über JavaScript schon sprechen und MLA-Sachen. Es geht halt auch immer um diese Sachen. Ich ziehe mir Libraries von extern rein, importiere irgendwie blind irgendwelche Frameworks, die irgendwas machen. In JavaScript kann es ja so weit gehen, dass man sich Moment.js oder sowas importiert, um das aktuelle Datum richtig schön rauszukriegen und nicht Formatierung davon zu machen. Was in diesen Frameworks im Hintergrund passiert, wissen wir nicht. Und es gibt auch Fälle, wo wir da Sicherheitsrisikos hatten oder Risiken hatten. Das Gleiche ist jetzt, ne? Wir wissen nie, was da für Code zurückkommt, wie sicher der ist. Und so, also wir passen grundsätzlich ja natürlich auf, was wir da in unsere Code einbauen. Auch wenn wir nicht viel Zeit haben, wir lassen die AI was generieren, kopieren das bei uns rein. Wir lesen das natürlich aufmerksam durch. Dann lassen wir den Code Assist ordentliche Kommentare dazu schreiben. Und dann funktioniert das alles, ist gut wartbar und ist natürlich sicher. Das ist die ideale Welt, ne?
Ja, das ist es. Und ich will da auch, also nicht mit Nerven, aber ich finde, man sollte diesen Hinweis schon immer wieder geben.
Ja, den Legal-Aspekt hast du jetzt angesprochen. Das ist wahrscheinlich, spielst du darauf an, dass man natürlich Daten abgibt an den Anbieter, der diese AI zur Verfügung stellt und das kann das Land verlassen und so weiter. Ne? Was hast du denn da so für eine Message noch mitzugeben, außer das zu beachten?
Na, ich hatte letztes Jahr eine intensive Diskussion mit einem Kundenprojekt und da hatten wir auch einen sogenannten Anwalt für Legal mit drin. Und er meinte, am Anfang war es noch so ein bisschen so, was mache ich hier und welche Rolle habe ich hier? Ne? Und ich habe dann im Endeffekt während des Calls zu ihm gesagt, du hast eigentlich die wichtigste Rolle. Da habe ich zu ihm gesagt, also das Regulatorien für die ganzen AI, die sind halt noch nicht da oder mir nicht bekannt, dass da was festgesetzt wurde. Und da muss man halt ganz genau schauen, ob das nach hinten losgehen kann oder nicht oder wie sind die Rechte des Menschen. Und ne, haben wir ja schon seit langem auch mit Videoaufnahmen und allem.
Ich habe mich da auch vor kurzem selber mit beschäftigt mit dem Thema, weil wir für einige Projekte, interne Projekte auch ChatGPT benutzen, beziehungsweise die API von OpenAI. Und da ist natürlich ganz wichtig zu wissen, was machen die denn mit unseren Daten, die wir da hinschicken. Das können Ausschreibungen sein, das war jetzt in dem Fall so, die da zusammengefasst werden sollten und Keypoints davon rausgeschrieben werden sollen. Aber wir schicken da vielleicht auch die ein oder andere Information hin, die eigentlich nicht das Unternehmen verlassen darf. Wie gehen wir damit um? Und da kann ich jetzt auch den Hinweis auch an die Hörer geben. Es gibt die Möglichkeit, ich glaube, das fängt an mit der Teamlizenz bei OpenAI. Die kann man sich da beschaffen und dann kann man selber den Schalter umsetzen, dass die Daten, die man da hinschickt, nicht zum Trainieren des Modells genutzt werden dürfen, nicht zum Benefit des Unternehmens verwendet werden dürfen. Die dürfen nur zur Verarbeitung kurzfristig auf deren Server gespeichert werden. Und dann habe ich habe einen Vortrag selber darüber gehalten. Es gibt den Passus auch in den AGBs, wo drin steht, dass sie es nicht machen und dass sie es nicht dürfen. Heißt natürlich noch lange nicht, dass es nicht irgendwo gemacht wird. Aber auf Legal-Seite, ne, da ist das wichtig, was auf dem Papier steht, was zugesichert ist, worauf wir geachtet haben. Und das ist in dem Fall dann tatsächlich so, sobald man eine Teamlizenz hat, und dann geht das natürlich hoch zur Enterprise-Lizenz, hat man die Möglichkeit, sämtliche Schalter auszumachen, die das betrifft. Also wirklich überall den Hahn abzudrehen. Es gibt die Möglichkeit, gerade bei OpenAI, dass man einzelne Antworten mit einem Daumen hoch oder Daumen runter bewerten kann, damit die Maschine am Ende weiß, das war eine gute Arbeit, die ich da gemacht habe. Diese kleine Synapse da, die wird dann vielleicht nochmal ein bisschen verstärkt im übertragenen Sinne. Selbst diese Sachen kann man ausschalten. Also, dass das Ding selber nicht lernen darf anhand dessen, was man macht. Rate ich natürlich jedem, das zu machen. Es ist auch in den AGBs hinterlegt, aber das muss man natürlich von Anbieter zu Anbieter checken. Und wir wissen natürlich nicht, was dann da wirklich hinter den Kulissen passiert. Aber da 100%ige Sicherheit kann man da nicht haben. So, jetzt habt ihr beide den Vortrag über AI gemacht. Ihr habt mit Sicherheit noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen, außer den Code Assist und das Plugin, worüber ihr gesprochen habt. Was war dann darüber hinaus noch dafür zu erfahren?
Ja, also wir hatten die Idee ursprünglich, die wir mit diesem Vortrag hatten, war eben einmal auszuprobieren, wie funktioniert das denn? Wenn man jetzt neu zu dem Thema kommt, kann ich damit arbeiten? Und es gibt da in Apex gibt es da die Möglichkeit, ein Datenmodell erstellen zu lassen über einen Language Prompt, also dass man ihm sagt, was man gerne machen will. Und da haben wir auch relativ viel rumexperimentiert mit und ich glaube, wir haben festgestellt, dass je präziser man die Frage stellt oder den Auftrag gibt, desto besser sind die Ergebnisse. Und es ist, da haben wir dann tatsächlich auch, ich glaube, haben wir ein paar Tage drauf verwendet, oder? Bis wir dann nachher bei was waren, was wiederverwertbar war. Weil der nächste Schritt war es eben, daraus eine Anwendung zu erstellen und dann mit Code diese Anwendung mit Beispieldaten zu befüllen, wie man das in einem typischen Unit-Test machen würde, dass man halt die Daten, ein Datenmodell erzeugt, dann Unit-Test mit vorhandenen neuen Daten durchlaufen lässt und das haben wir auch machen lassen. Und da ist es natürlich essentiell, dass die Spaltennamen, die Tabellennamen sich nicht verändern, weil mein Code, der meine Beispieldaten erzeugt, na, wenn der versucht, in eine Spalte X einzufügen, wo es die nicht gibt, dann kompiliert das nicht und funktioniert das nicht. Und das war schon auch spannend. Und ich glaube, Sonja hatte dann auch diesen Code dann mal markiert und dann konnte man in Apex Assist, konnte man dann auch schön sagen, mach das mal besser. Ja, das war dann das, was ich geschrieben habe. Und dann hat er das besser gemacht.
Also haben wir uns da echt langsam rangetastet, ne? Von bauen wir mal eben eine App bis hin zu einem Text, der dann nachher so lang war.
Ja, klar.
Bau mir die App, nimm die Daten aus der Tabelle, die ist dann verknüpft mit der Tabelle und dann mach mir bitte den Interactive Report und das Dashboard und genau an der Stelle. Und ja, das führte dann dazu, dass wir uns dann halt für die Präsentation den Anfragetext für die AI auch weggespeichert haben, wie in so einem Kochbuch halt, ne? Dass du dann die Zuschauer nicht damit nervst, dass du halt so einen ellenlangen Roman schreibst, so. Bau mir das jetzt und.
Ich meine, das ist ja mittlerweile, glaube ich, kann man das auch als Studiengang schon belegen, aber das ist ja Prompt Engineering, ne? Das betrifft ja, nicht nur den Apex-Kontext oder von Apex Assist, sondern das ist ja generell so, wenn ich eine KI anfrage, desto präziser oder desto besser mein Output sein soll, desto mehr Mühe muss ich mir geben, wenn ich das Ding anfrage, ne? Aber ich glaube, die Gefahr kommt dann hinterher dahin, dass so der gewiefte Apex-Entwickler auch sagt, jetzt ist das so eine lange Prompt, die ich schreiben muss, da schreibe ich mir eine Anwendung für. Dann haben wir Perpetuum Mobile, das Wizard.
Wir wollten es natürlich zeigen, aber wir hatten gestern im Panel dann auch die Diskussion.
Ja.
Zwei, drei Leute, die halt wirklich schon jahrzehntelang Apex entwickeln, sagten, also sorry, da baue ich es selber. Und dann habe ich, ja, natürlich. Es ist halt auch für, ich bezeichne es immer ganz gerne als Newbie, für die neuen erste Touchpoints mit Apex, ist es großartig. Ja, ich kann eine App entwickeln und es wird ein Blueprint erzeugt oder halt das SQL erzeugt. Man kann es auch nochmal, das ist eine der lustigsten Funktionen, die wir eigentlich gezeigt haben. Wir haben dann halt mit Create Data Model with AI Funktionalität in Apex dann eben dieses Skript erzeugt, um die Tabellen und so weiter zu erzeugen. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, ach, und jetzt haben wir dieses Skript und jetzt haben wir noch den AI Assist und dann lässt du das nochmal drüber laufen. Dann lässt du quasi das Skript von der AI nochmal durch die AI optimieren.
Was die AI erstellt hat, als schon mal zum Anfang an.
Und dann haben wir erstmal alle im Publikum geguckt und dann nur so, ja, aber das funktioniert auch. Und dann hat er wirklich noch so 3-4 Punkte gefunden, ey, das geht besser und ja.
Okay.
Ja,
also
man
lässt es alles im Kreis laufen, aber ich bezog mich gerade darauf, dass wenn wir so ein langes Skript oder so lange Prompt, Regieanweisung für diejenigen, das Video nicht seht, ich zeige gerade eine große Distanz, dass wir so einen riesen Text, so einen riesen Prompt haben, dass man dann Wizard in Apex schreibt, der diesen Text zusammen konkatiniert mit ein paar Checkboxen, die ich haben möchte. Dass es dann irgendwann wieder in die Richtung geht, dass wir sagen, man lässt die AI machen, aber dann doch nicht mehr mit Sprache. Ne? Oder wir diktieren es rein, das geht natürlich auch, aber auch da muss man ja dann sehr präzise sein.
Wer weiß, was in der Zukunft kommt.
Ja, ich habe mit Simon Hunt gesprochen schon mal hier im Kontext und da natürlich einige Gedanken schon mal platziert. Für die Hörer könnte es natürlich entweder nächste Woche oder vor 2 Wochen rausgekommen sein. Wir schauen mal, was da noch alles kommt. Jetzt habt ihr beide den Vortrag gehalten und der Martin ist ja noch ein bisschen fleißiger, habe ich gesehen. Er ist ja noch mit 2 weiteren Vorträgen unterwegs. Sind die auch über AI?
Nee, das ist eine interessante Geschichte. Also ich hatte gestern 2 Vorträge, einen zusammen mit Sonja, das war der erste, den ich auf der Apex Connect hatte. Und dann bin ich eingesprungen für Barry, der ist Lead Developer für SQLCL, also SQL Developer Command Line, so heißt es. Und da gibt es ein total cooles neues Feature, was mir sehr am Herzen liegt und was den Entwicklern hilft, Continuous Integration und Continuous Delivery mit halt Stateful Applications zu machen, wie das eben mit einer Datenbank ist. Und weil es eben dazu keinen richtigen Prozess gibt, der generell anerkannt ist, wie man das machen soll, hat Oracle seine internen Projekte mal angeschaut, wie machen wir das, um so Schema-Migrations zu machen, also von einem Stand der Anwendung zum nächsten Stand zu kommen und dann eben über dieses Projects-Kommando, was in SQLCL jetzt verfügbar ist, das Ganze der weiteren Community zur Verfügung gestellt. Es ist halt ein Prozess, der, also bei den Entwicklern heißt es dann opinionated ist, also das ist so, wie wir denken, dass das am besten funktioniert. Es ist aber erprobt und es wird auch verwendet und ich hatte dann das SQLCL-Project vorgestellt, erstmal theoretisch und dann hatte ich noch schnell eine Live-Demo zusammengestrickt am letzten Freitag Und ich war selber überrascht, dass ich sie in der richtigen Zeit hinbekommen habe und sie hat tatsächlich funktioniert. Das möchte ich hervorheben. Ja, diese Demo hat funktioniert.
Das ist ja auch wichtig, das zu erwähnen.
Ja, nach dem Spaß. Nein, das ist Live-Demos sind Live-Demos. Ja. Wer meint, das wäre alles immer 100% richtig, dann ist das ja, dann kann ich auch ein Video aufnehmen. Dann brauche ich ja keine Live-Demo machen. Aber das hat auch Spaß gemacht. Das war der erste. Und das andere, wo ich dann tatsächlich mal nervös war, das war heute Morgen. Und zwar ist heute, also für die Hörer, die
da
nicht da gewesen.
Da habe ich gemerkt, dass er nervös war.
Ich war nervös. Oha. Also es ist ja eigentlich eine Doppelkonferenz, in der wir hier sind. Es ist die Apex Connect startete gestern und ab heute ist es auch die DUAC Datenbank, die sie hier am selben Ort sind, zur selben Zeit mehr oder weniger. Und das war dann jetzt die gemeinsame Keynote. Und das ist eigentlich die Keynote von Connor McDonald gewesen und der ist aber verhindert und hat mich angeschrieben. Er sagt mal, ich habe gesehen, du bist sowieso da. Wie wäre es, wenn du nicht diese Keynote machen würdest?
Ja.
Der leichtsinnige Jugendliche in mir so, ja, sofort, ne, Keynote, was? Ja, und dann...
Das Gefühl kenne ich.
Ja. Sprechen vorm Denken. Und ja, wir hatten, das Coole an dieser Keynote ist eben gewesen, dass es nicht eine Folie PowerPoint gab. Es gab nur zwei macOS Terminals, einen Haufen Docker-Container, eine 19er Datenbank, eine 23er. Und alles waren geskriptete Demos von Features, die für Entwickler interessant sind. Die kommen natürlich von Connor. Aber für die Zuhörer, die Connor kennen, die wissen, der ist schon gut, also richtig.
Ja, das stimmt, der war ja auch schon einmal im Jahr ist er mindestens bei uns hier im Podcast und ich wollte gerade nicht dazwischen geredet haben. Ich habe gehofft, dass er dir nicht 300 Slides PowerPoint-Präsentationen schickt und sagt, mach du doch mal einfach.
Ja, also nee, Connor ist Connor und das habe ich auch gleich am Anfang gesagt. Also ich werde hier nicht den Connor machen, weil das wäre ja quasi Majestätsbeleidigung oder sowas in der Richtung.
Amtsanmaßung.
Ja, Amtsanmaßung, genau. Gleich direkt von der
Bühne. Er ist schon authentisch, ne? Er ist halt Connor, aber ich muss dazu sagen, Martin ist halt auch authentisch. Und wenn er etwas in seinem Stil rüberbringt, ist das mindestens genauso gut.
Das
war sehr nett.
Muss man ja nochmal sagen.
Ja, nachdem wir hier schon auf die Demo immer rumbashen, muss man auch mal ja, genau. Wieder den Frieden einkehren lassen.
Ich war sogar mild zufrieden mit dem, wie das gelaufen ist.
Also
heute
es
Morgen.
Hat gut funktioniert ohne Folien, an denen man sich festhalten kann, ja?
Genau, ja, aber das Coole an diesen Demos ist einfach, es ist nicht nur Text, den du siehst, sondern es läuft halt auch und dann teilweise in zwei Sessions und die eine bedingt Interaktion mit der anderen und so weiter. Also man sieht halt schon wirklich, was passiert. Und es ist auch für jedes Beispiel, was Connor zur Verfügung gestellt hat, gibt es auch eine Story dazu. Mhm. Und warum ist das cool? Und diese Sachen halt auch rüberzubringen, das war schon erstens eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch ein Riesenspaß. Und ja, das habe ich versucht rüberzubringen.
Und hat er nur sinngemäß die Sachen mitgeteilt, was er denn gemacht hätte, so inhaltlich, in welche Richtung das geht? Oder hatte der auch richtig was an die Hand gegeben?
Nee, das Setup ist an sich schon relativ kompliziert. Also man musste schon ein bisschen was vorbereiten, bis also die ganzen Datenstrukturen, Tabellen und so weiter, bis das alles da war. Aber Connor ist ein Ehrenmann. Wir haben uns 2,5 Stunden getroffen. Währenddessen er seinen Hund gefüttert hat.
Also ihn mal rausgelassen.
Ja, also über Zoom natürlich. Mhm. Und er hat mir halt wirklich 2,5 Stunden hat er mir erklärt, das ist das Skript, das möchte ich gerne sagen und deswegen ist es cool. Und er hat aber auch immer gesagt, ja, wenn du das jetzt nicht willst, dann lass es weg. Oder wenn du das nicht sagen willst, dann ist das nicht notwendig und so. Also hat mir da total freie Hand gelassen, aber hat mich auch wirklich super unterstützt. Und das habe ich ihm auch gleich, als ich fertig gewesen bin, war ich dann auch direkt auf Slack und habe ihm geschrieben, hey, da ist wirklich gut gelaufen, aber das verdanke ich auch zum Großteil der guten Planung, der Vorbereitung und der Qualität der Skripte und die sind wirklich gut.
Klingt nach einem absolut einwandfreien und smoothen Prozess, den ihr dadurch gemacht habt. Sonja, wann nimmst du den nächsten Vortrag für Connor?
Weiß ich nicht, aber das Gefühl mit der Keynote, das kann ich nachempfinden, weil ich habe meine erste Keynote quasi als Co-Moderatorin gegeben, Co-Präsentatorin in Holland und das war auch ungefähr so sehr kurzfristig. Und da war ich auch mega nervös, weil ich war dann halt mit Mike Kishwa auf der Apex World auf der Bühne und es war so doppelt nervös, weil ich war neu im Team und habe eine Demo, Live-Demo in seiner Session gemacht und dann auch noch über ein Feature, was halt, ich sag mal, gerade auf dem Weg ist. Mhm. Und ja, ich habe dann so die erste Demo-Teil angefangen und auf einmal klatschte die ganze Audience und ich wurde so, okay, sie klatschen. Was ist nun? Ich dachte erst, du hast was falsch gemacht, nee, war alles richtig. Und dann habe ich den zweiten Teil gezeigt und da wurde ich dann ein bisschen mutiger. Und da hat nur die Hälfte geklatscht und dann habe ich nur so, ich so, echt jetzt? Wo ist der Rest? Dann wurde ich auch so langsam entspannter, ne? Also ja. Ich brauche tatsächlich immer ein paar Minuten, bis es soweit ist, aber ich dieses Gefühl, ich meine, heute war die, ich glaube, ein bisschen größer als auf der Apex World. Aber irgendwann sieht man einfach auch nicht mehr, wie viele da sitzen. Also ja, ich wusste, es sind 350 Leute da oder 300 und ich habe gedacht, es füllt sich. Oh je, oh je. Und dann stehst du da oben und ja, machst dein Ding.
Ein Glück, dass du nichts über die Hörerzahl von diesem Podcast hier weißt, sonst wäre das wahrscheinlich nicht anders. Nein, aber ich meine, unsere Zuhörer, denen wird es wahrscheinlich schon mittlerweile aus dem Hals raushängen, wie ich immer den Vergleich bringe. Ein weiser Mann sagte einmal zu mir, du machst den Vortrag das erste Mal oder du hältst das erste Mal in deiner Karriere einen Vortrag, es ist wie Achterbahnfahren. Du steigst ein, machst das und entweder du steigst aus und sagst, war eine Erfahrung, muss ich aber auch nie wieder haben. Oder du sagst, boah, ich bleib sitzen, ich fahre direkt noch eine Runde. Wie war das für dich jetzt mit der Keynote? Gerne wieder oder das reicht mir schon?
Das ist so ein, ich glaube, das ist ein Mix-Feeling. Ja? Es ist ja, man verlässt seine Komfortzone. Mhm. Die hat man ja schon irgendwo. Und es ist was anderes, wenn du, ich sag mal, in einer normalen Session sprichst. Keine Session ist normal, überall ist man irgendwie nervös. Vorher Hölle nervös gewesen. Unten, ich war nicht wirklich ansprechbar. Ich habe mir gedacht, okay, und das Schlimmste war für mich eigentlich noch, er hatte quasi meinen Laptop die ganze Zeit oben. Und du sitzt unten und denkst dir, oh nein, du hast Slack nicht ausgemacht. Was, wenn eine Message hochpoppt? Du sitzt einfach total angespannt, denkst du, oh, du bist gleich dran. Und dann kam diese besagte Folie-Demo von Sonja und ich dann hoch und dann bist du halt voll am Zittern die erste Minute und denkst dir, okay, du machst sowas nie wieder. Nie wieder. Und im Endeffekt, als es geklappt hat alles und ich bin raus und die Keynote war vorbei und man hat nochmal drüber gesprochen oder so, war ich total entspannt und habe dann gesagt, cooles Erlebnis. Ich glaube, ich mache das nochmal, wenn ich gefragt werde.
Das ist der Punkt. Ich glaube, ich mache das nochmal. Ist schon unterschiedlich zu dem, was Leute sagen. So, oh Gott, das habe ich jetzt irgendwie gewuppt, aber das war mir echt suspekt.
Ja, es gibt auch gewisse Sachen. Also ich kann vorher grundsätzlich nichts essen. Also ich sag mal, wenn ich eine Keynote halten müsste um 16 Uhr, wäre ich wahrscheinlich verhungert.
So lange, also den ganzen Tag nichts essen vorher. Ja. Okay, auch da gibt es Methoden bestimmt. Ne? Ich meine, Martin, du bist ja schon alter Hase. Ne? Du bist innerlich nervös, aber du bist da trotzdem ganz, ganz solide unterwegs, ne?
Naja, also bei den meisten, also es ist ja tatsächlich auch, wie Sonja sagte, so bei den meisten Sachen, da hast du Routine drin, da weißt du, da kommen so vielleicht 50 bis 100 Leute. Das kann man im Gehirn verarbeiten, das ist machbar. Aber ja, wenn es dann halt die Zahlen größer werden, dann hat man dann schon Respekt und dann wird es aufgenommen und dann kann man das nachher sehen und dann denkt man sich, oh, jedes A und jedes Ö und oh Gott, wie sehe ich denn da aus und warum laufe ich denn jetzt so dumm durch das Bild?
Aber wann wurdest du denn ruhiger auf der Bühne heute?
Das ist tatsächlich, ich war sehr nervös oder es ist in der Regel so, ich bin vorher sehr nervös und sobald ich auf der Bühne bin, dann bin ich halt so ein bisschen nachdenklich und wenn dann da hinten, der war heute so hinten einer, reckt den Daumen nach oben, das heißt, oh, das Mikrofon ist an, aber dann ging's. Also dann war Showtime, dann muss es laufen. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich auch dann ganz gut und Ich hatte aber auch gar keine Probleme. Also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt irgendwas laufen lassen und dann würde ich jetzt spontan von meinem Plan abweichen und eine andere Demo laufen lassen, die ich vorher nicht getestet habe. Und dann kann ja sein, dass irgendwas in meinen Vorbereitungen nicht gestimmt hat. Und dann hast du dann irgendwie, wir machen jetzt mal ein Select von der Tabelle, so und so. Und dann baut das ganze Beispiel auf dieser Tabelle auf. Und dann kriegst du den Ora 942, Table of View does not exist. Also, das wäre dann so optimal gewesen. Aber so hatte ich halt wirklich teilweise Erfolgserlebnisse und ich versuche das dann auch immer witzig ein bisschen zu gestalten, weil dröge Tech-Vorträge, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin immer tatsächlich froh, wenn dann auch der eine oder andere ein bisschen schmunzelt oder sich angesprochen fühlt oder sagt, ja, damit kann ich was machen. Dann funktioniert das. Das hat super funktioniert. Also ich hatte Freunde in der ersten Reihe sitzen, die konnte ich angucken und dann dachte ich, ja, okay, wenn deren Gesichtsausdruck nicht das blanke Entsetzen entsteht, dann ist es nicht ganz so verkehrt.
Ja, aber das ist auch unterschiedlich, ne? Je nachdem, wer im Publikum sitzt, hat man, ich sag mal, gemischte Gefühle. Wenn jetzt Kollegen drin sitzen, ist man viel nervöser mit drin, weil die, im Zweifel wissen die halt viel mehr als man selber, ne?
Ja, ich glaube, das...
Man hat halt manchmal so Sachen, wo man Reaktionen vom Publikum erwartet und wie du auch heute Morgen, glaube ich, in der Session gesagt hast, ne, bei Connors Vorträgen, bei manchen ist der da nach dem Ohr. Ne? Aber im deutschen Publikum ist das ein ganz anderes Thema, was dann auf einmal wichtig ist für das Publikum. Ne? Und da muss man manchmal schon ein bisschen spontan reagieren.
Okay, und jetzt, du bist in perfekter Gesellschaft jetzt zu Martin. Ey, gibt ein bisschen von der Ruhe ab und hilft dir, wenn wir die Analogie zur Achterbahn jetzt nehmen, die du gefahren bist, wenn die Übelkeit nachlässt, dann ist der Martin da und motiviert dich zur nächsten Keynote.
Ja, also er ist immer mein Ruhepol in diesen ganzen Präsentationen, die wir schon gemacht haben. Und ja, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann ist das eigentlich auch nie, irgendwie, ich muss dann sagen, spring jetzt ein oder so. Er, eigentlich merkt er schon, wenn jetzt, okay, jetzt ist gerade die Nervosität zu schlimm, dann nimmt er schon das Wort, übernimmt er schon das Wort und hilft mir dann aus der Patsche, dass ich wieder ruhiger werde.
Ja, ihr habt jetzt zusammen diese Keynote übernommen. Ihr habt gesagt, ihr habt in dem Codices-Teil oder ihr habt auch zusammengearbeitet. Immer wie ist das denn eigentlich entstanden, dass ihr jetzt immer hier als du auf den Konferenzen steht?
Martin.
Ja, das war der Wink rüber.
Das war der Wink, ja, genau. Erzähl doch mal. Also eigentlich war das eine Initiative, die von ganz oben kam. Und zwar ein Kunde hatte gesagt, wir würden gerne mal was mit Universitäten zusammen machen, weil wir wollen gerne, dass das Oracle auch dort Teil des Curriculum ist, dass wir dann halt Leute von der Hochschule nehmen können und die dann sozusagen sofort einsatzfähig sind. Und denen ging es tatsächlich um Sachen, die man so im Studium eher wahrscheinlich nicht so direkt macht. Im Studium machst du ja so relationale Datenmodellierung und solche Sachen. Vielleicht ein bisschen JSON und dieses hin und her. Und was die eben wollten, war dann auch, wie startet man so eine Datenbank oder wie installiert man die und dergleichen. Und dann kam dann so eine E-Mail, dann wollt ihr zwei seid in Deutschland, hier sprecht Deutsch, der Kunde war aus Deutschland, wie können wir dem irgendwie helfen? Klar können wir dem helfen. Ja, also ich habe schon sofort ja gesagt, denken kommt später. Aber das war ein Glücksgriff und seitdem... Also diese Universitätskooperation ist dann schlussendlich im Moment noch nicht stattgefunden. Schauen wir mal vielleicht in der Zukunft, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, war der Kontakt. Und da das MLE-Team sehr interessiert daran ist, dass man die Technologie auch weiterverbreitet und den Entwicklern nahe bringt und die Sonja eben Apex macht und auch unter anderem gab es ein Thema App in a Day, wo man eben, was sie gemacht hat und wo man mit einem Kunden innerhalb von einem Tag schon mal was hat, was man vorzeigen kann. Und das ist halt das Coole von Apex. Und dann haben wir dann gedacht, ja, kann man da was mit JavaScript zusammentun, weil ich auch hier mit DOAC-Mitgliedern gesprochen habe und die gesagt haben, ja, JavaScript ist halt sowas, da findest du Leute mehr, ich will jetzt nicht sagen wie Sand am Meer, aber du findest eher jemand, der JavaScript kann, als jemand, der PSQL kann. Und so ist das halt eine gute Kombination. Und dann haben wir dann diverse Vorträge letztes Jahr gemacht, auf der Apex Connect waren wir auch schon. Da war Chris Rice im Publikum, das war auch spannend.
Der war anschließend auch im Podcast, ja.
Ja, genau. Ja, das war ein cooler Podcast, den habe ich gehört. Ja, und dann haben wir noch Apex Office Hours haben wir noch zusammen gemacht.
Ja, stimmt.
Ja, und dann haben wir auch über DevOps was gemacht, ne? Auf der DOAC.
Auf der DOAC letztes Jahr.
Auf der K&A haben wir noch was über DevOps gemacht. Das war noch vor SQL Projects. Ja, und
so sind wir mit den Themen immer gewachsen.
Ja, genau.
Und irgendwie, es war auch irgendwie, das Feedback ist ganz cool, wenn man auch mal zu zweit auf der Bühne steht und sich so ein bisschen auch ergänzt, ne?
Auf jeden Fall.
Weil wir sind auch in dem Jahr, sage ich mal, in dem wir jetzt gemeinsam präsentieren, auch immer stimmiger geworden. Also es ist immer mehr so ein Schlagabtausch und eine Menge Spaß dabei und man merkt halt auch, dass die Leidenschaft für Apex und JavaScript da ist. Ich finde es eigentlich immer, ja, ich werde auch ruhiger. Das ist halt auch immer schön. Und ich glaube, die Themen sind auch immer echt gut ergänzend, finde ich.
Wann sehen wir denn deine ersten Abstracts von den Vorträgen von dir alleine?
Ja.
Nächstes Jahr Apex Connect.
Ich habe schon einige Vorträge alleine gemacht, tatsächlich.
Aber nicht auf der Apex Connect.
Auf der Apex Connect? Nein. Ich war jetzt, ja, wir waren jetzt auch in Berlin bei der Data and AI Tour. Also es war von Oracle initiierte Developer Tour. Fand statt in Sao Paulo, in Shanghai und...
In Indien irgendwo,
glaube ich. Nein, in Indien war das nicht, da in Shanghai.
Bangalore.
Bangalore, genau. Ja. Sao Paulo, Bangalore und Berlin fand ich sehr cool, die Auswahl der Städte. Und da habe ich tatsächlich das Thema AI Apex alleine vorgetragen. Ich kann es auch alleine.
Das wollte ich gar nicht andeuten. Ich dachte, du brauchst diesen Ruhepol neben dir, weil sonst.
Ja, er war ja auch da. Also von daher.
Ah, na gut, okay.
Nee, aber nochmal zu vielleicht eine Erfahrung, die ich halt im Präsentieren gerne mitgebe. Also, wenn ihr eine Live-Demo macht, nicht vorher die Datenbank durchstarten. Keine 10 Minuten vorher. Okay. Auch wenn die Person, die es zu dir sagt, noch so eine absolute Respektsperson und mit wahnsinnig hohem Wissen ist, das war nicht Martin.
Regieanweisung,
ich war es nicht.
Noch mal kurz ja, es war eine gute Freundin oder gute Bekannte von mir, eine ACE-Direktorin. Ich habe mit ihrem Sohn gemeinsam über Apex und AI gesprochen. Also wir haben eine App gebaut, wo wir verschiedene Sachen eingebaut haben und diese auch auf der Cloud World präsentiert haben vor 2 Jahren. Und meine Datenbank war ein bisschen langsam und ich vermute, es lag am Netzwerk auf der Cloud World. Jedenfalls stand besagte Freundin neben mir und sagte, boot mal eben durch. Und normalerweise ist ja eine Datenbank in ein, zwei Minuten wieder da, also unsere berühmte Autonomous-Datenbank. Aber dadurch die Netzprobleme war sie halt exakt nach 10 Minuten wieder da. Und das war exakt der Zeitpunkt zum Start der Präsentation. Ich hatte schon, also, wie sagt man so, Rotz und Wasser geschwitzt. Aber sie war wieder da.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich weiß, um welche Person es sich handelt und dass die Person auch schon in diesem Podcast hier war.
Mit Sicherheit. Also ich würde mich wundern, wenn sie nicht hier war.
Relativ sicher, dass das schon der Fall war. Ja, und jetzt ist der Martin, der guckt die ganze Zeit total entspannt hier. Der kann dir jetzt nämlich sagen, warum das auch genau der Fall war, dass die Datenbank nicht hochgekommen ist.
Nee, das kann ich nicht, aber ich kann das nachvollziehen. Aber ja, diesen individuellen Fehler, den habe ich auch schon mal gemacht. Und seitdem nicht wieder.
Ja, kommt mit auf die Liste von uns. Wir pflegen sie noch nicht aktiv, aber ich glaube, so langsam haben wir genügend Tipps fürs Präsentieren zusammen, dass wir mal so ein laminiertes Zettelchen rausreichen können. Also
ja. Keine kritischen Änderungen vor der Präsentation. Oh, aber da war noch ein anderer guter, ja.
Bitte, ich lehne mich zurück.
Ja, pass auf. Der ist nämlich wirklich gut. Also wir hatten alles getestet, ne? Es läuft alles, funktioniert prima.
Du meinst das gestern Morgen?
Ja, und gestern Morgen hat Sonja dann insistiert, ja, wir müssen nochmal drüber gucken.
Lass uns um
7 Uhr nochmal drüber gucken.
Gott, das will so früh.
Um 7 Uhr, okay. Dann schauen wir drüber. Ich sag dir nachher, das war wahrscheinlich nicht nötig, aber machen wir mal, ne? Wir setzen uns drüber. wollten den Code Assist verwenden, der braucht eine Netzwerkverbindung. Ja, und dann geht dann halt so die Netzverbindung, geht dann das Browserfenster, öffnet sich und müsste so ein Authentifizierungstoken, müsste er sich ziehen.
Zieht er sich ganz schnell, ist wirklich nur 2 Sekunden.
2 Sekunden, fertig.
Geht's wieder zu und Code Assist läuft.
Aber nicht gestern. Kennst du das, wenn dieser Balken, wenn er so anfängt, ja, okay, ich lade jetzt mal und hängt bei 30% für Minuten? Ja, das war dann, also brauchte ich keinen Kaffee mehr, war ich wach.
Ja,
das war so der beste Start in den Tag, ne?
Und woran lag das jetzt letztendlich?
Naja, also wir haben vor 4 Monaten, weil wir bei uns halt sehr viel mit hochsensiblen Daten und innerhalb der Umgebung, also wir haben immer VPN an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will meine Autonomous-Datenbank erreichen, vielleicht kann ich irgendwie Proxy-Tunnel reinbauen oder so. Und also haben wir ein bisschen damit rum experimentiert und es hat einfach nicht geklappt im VS Code. Also du hast da so super tolle Einstellungen, wo du halt den Proxy einstellen kannst und das hat nicht geklappt. Und dann haben wir es irgendwann auf dran gegeben.
Und vergessen
und ich habe es auch nicht rausgenommen, weil lief ja nicht. So, jetzt gibt es tatsächlich, also hätte es nicht gedacht, aber VS Code hat tatsächlich einen Bug behoben.
Okay, und jetzt greift die Einstellung.
Der Proxy funktioniert und der griff dann gestern Morgen. Und das ist natürlich so, dass dieses Update am Sonntag eingespielt wurde. Am Sonntagmorgen habe ich nochmal alles durchgespielt, habe ihm geschrieben, läuft. Und Sonntag war dann halt dieses Update da und gestern Morgen, wir haben da gesessen und im Logfile kam immer nur Proxy so und so, Proxy so und so. Ich so, Entschuldigung, wo sitzt dieser Proxy? Und er auch, hast du Proxy eingetragen? Typische Antwort, ey, ich habe nichts am System geändert. Er am Lachen.
Natürlich.
Typische Kundenantwort.
Computer ist schuld.
Wir haben nichts geändert.
Okay. Wie lange war das, war dieser Zeitraum der Ungewissheit in Wirklichkeit und wie lange gefühlt?
Ich sag mal 3 Herzinfarkte und 5 Minuten.
Okay. Oh Gott. Ja, aber die Einstellung, auch das kommt jetzt mit auf die Liste der Checks. Wenn was nicht klappt, check auch bitte die Proxys.
Ja, und vor allem, das ist das Coole an VS Code, ist eben, dass es da in diesem Ausgabepanel kannst du halt die Logs von den verschiedenen Plugins anschauen. Und das war der Lebensretter, weil da stand dann halt drin, er versucht sich hier auf diesen Proxy zu verbinden. Wir sind gar nicht im VPN, wieso will der diesen Proxy haben? Und dann,
wieder VPN rein.
Wieder VPN rein. Oh, geht. Ja, super. Und dann haben wir dann halt, genau. Und dann wollten wir halt den Code in die Autonomous-Datenbank mit SQLCL reinschieben, aber VPN blockt eben den Port 1521 ausgehend. Dann ging das AI-Model, funktionierte, aber wir konnten dann halt nicht weiter. Dann hätten wir dann sozusagen VPN ausschalten müssen, um den nächsten Schritt zu machen. Wäre gegangen, aber
wäre ich aber nicht glücklich mit, weil VPN einloggen, jedes Mal Handy, dann Token und keine Ahnung. Und ich sage, oh Gott, wie viel musst du denn noch denken während der Demo?
Ja. Und dann hat sich es endlich rausgestellt, ja, der Proxy. Ja, den hatten wir da vor 4 Monaten mal gesetzt. Wo waren das noch? Ah.
Ja, aber man kennt das ja, ne? Man setzt eine Technologie ein, nutzt dann Visual Studio Code, entdeckt dann einen Fehler und dann fängt man an, in den Logs von Visual Studio Code zu debuggen und findet dann da vielleicht noch was und geht noch eine Ebene tiefer. Da kann man sich ja bis ins Unendliche vorarbeiten.
Das vielbesagte Rabbit Hole.
Absolut. Jetzt habt ihr gesprochen über den Code Assist von den ihr in Visual Studio Code als Plugin drin habt. Es gibt ja auch noch den GitHub Copilot da drin. Wie würdet ihr die beiden denn vergleichen und warum würdet ihr euch auf jeden Fall für den Code Assist entscheiden?
Ja, das war auch gestern ein spannender Punkt auf der Panel-Diskussion, die wir hatten, weil es schon einige gibt, die halt mit dem Copilot arbeiten, der ja auch so wunderbare Funktionen hat, wie ich fange was an zu schreiben und er schlägt mir den weiteren Verlauf halt vor. Wir haben uns tatsächlich so ein bisschen darin abgegrenzt, dass wir sagen, okay, es ist für generell Sachen super. Aber der Code Assist ist halt ein bisschen mehr optimierter in Richtung der Oracle-Welt. Ja, also auch in Richtung PLSQL, in Richtung all das, was halt mit OCI zu tun hat. Deswegen heißt er eben auch, ne, Oracle Code Assist und ist mit OCI verbunden. Ich glaube, das ist so der elementare Unterschied dahin, weil PLSQL ist momentan, wenn man die AI fragt, noch nicht so gut in den Modellen trainiert, eben wie alle anderen Sprachen oder wie die meistbenutzten Sprachen. Und das war so auch generell dieses Feedback von dem Panel gestern.
Das habe ich schon mehrfach gehört. Das heißt, ihr bevorzugt natürlich jetzt wegen der Technik näher das Ganze. OCI ist mit eingebunden. Bedeutet das, ich kann Code Assist nicht nutzen, wenn ich nicht OCI-Kunde bin und bezahle dann natürlich meinen Obolus dafür. So sieht's aus wahrscheinlich.
Also, da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir sind ja noch im Beta-Test, deswegen können wir noch nicht was. Also ich müsste jetzt im Safe Harbor wieder einblenden.
Ach, das ist Regieanweisung.
Es reicht, hier wird doll genickt im Raum. Ich kann ja mal aus der Glaskugel oder in die Glaskugel gucken. Ich könnte mir ja schon gut vorstellen, dass sowas Teil des Free-Tiers sein könnte und man gegebenenfalls sowas auch einfach so nutzen kann. Ne? Es ist aber technisch tatsächlich, habe ich das richtig verstanden, dass es im Visual Studio Code natürlich die Schnittstelle ist, dass man die UI bedienen kann oder nutzen kann, den Code bearbeiten lassen kann oder ergänzen lassen kann. Es wird aber jedes Mal ein Request, wenn ich dieses Ding anschmeiße mit meinem Code an die OCI Cloud, dort wird es dann verarbeitet und extended.
Ja, irgendeine AI müssen wir halt aufrufen. Ne?
So, also, ne? Und das kann, ja, es könnte auch ein lokales Modell sein. Ne?
Ja, könnte auch.
Das, aber nö, dann nehmen wir lieber das, was die Kollegen machen. Ne? Da kann ich,
im Moment ist das halt im OCI.
Ne, ist
deswegen auch der Login, den wir da am Anfang hatten. Da holt er sich ja seinen Token halt aus der OCI.
Das heißt, noch bezahlt, noch in der OCI Cloud und wir gucken mal, wo das hinführt.
Und es ist Beta.
Es ist Beta. Ja, aber das ist ja kein Problem. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Gut, dann haben wir, glaube ich, diese Abteilung schon geschlossen. Ich habe gerade mal kurz auf meine Notizen hier geguckt und ich habe gesehen bei LinkedIn einen Posten in deiner Karriere, den ich gerne nochmal kurz ansprechen möchte.
Oha.
Nur wegen des Titels. Toastmaster, Sergeant at Arms.
Ja.
Was hat das mit Gebäck zu tun und warum?
Gebäck?
Toast?
Brot?
Brot muss auch gebacken werden.
Kekse.
Und was hat das mit Waffen zu tun? Die Waffe in einer Frau, habe ich mal gehört.
Also dieser Titel ist unsagbar toll, seitdem ich den da drin stehen habe, kommen auch unsagbar tolle Anfragen, so was bedeutet das zur Hölle? Es gibt tatsächlich eine Initiative, die nennt sich Toastmasters. Das ist keine Oracle-Initiative, das ist halt eine Initiative oder eine Gruppe, wo man sich organisiert und das freie Sprechen lernt, also das Präsentieren und keine Ahnung, alles, was mit Präsentieren zu tun hat. Und da haben wir auch von Oracle eben eine Gruppe gegründet, die Europa oder ja im Moment EMEA-weit operiert und wir treffen uns einmal die Woche und haben spontan Speeches. Es gibt immer eine Intro, jemand hält eine 5-Minuten-Speech, dann wird derjenige mit Feedback konfrontiert, was aber immer nett und harmonisch ist, ja, also auch das will gelernt sein, ja, nicht nur das Präsentieren, sondern eben auch das Feedback geben. Finde ich super wichtig, dass man eben den Menschen dabei nicht, ja, ich sag mal jetzt, verletzt an sich, sondern Feedback muss immer konstruktiv, positiv sein und auch das muss man lernen. Und der zweite Teil der Session besteht aus den sogenannten Table Topics und da gibt es eine Frage in den Raum und auf die musst du spontan antworten, 2 Minuten, ob du das Thema kennst oder nicht.
Okay. Schlagfertigkeitstraining.
Sozusagen, genau. Also ich hatte mal eine Frage gestellt, heute ist Tag der Katze, wie würdest du dich als Katze fühlen? Und nur mal so jetzt ganz spontan, also so, es können auch völlig abstrakte Fragen sein, ja. Und dieses Toastmaster, also der Club, das ist dann ein sogenannter Club, wir sind zu Malaga zugehörig, hat dann auch ein sogenanntes Board. Und in diesem Board haben wir halt verschiedene Funktionen. Und ich habe mich eben als Sergeant at Arms aufstellen lassen. Wir haben auch einen Vice-Präsidenten und einen President of Education, President für, ja, weil es auch kostenpflichtig ist. Und da muss ich mal sagen, wenn ich das so sagen darf, müssen wir nochmal checken. Aber Oracle beteiligt sich, weil das halt eine Fortbildungsmaßnahme ist und finde ich großartig. Und ich habe halt diesen Sergeant at Arms übernommen und bin dafür zuständig, diese Meetings zu organisieren, die Rollen vorweg zu belegen, weil es gibt 6, 7 verschiedene Rollen, die vorweg belegt werden sein müssen. Und einer nimmt einen Timer. Das heißt, dass du gecheckt wirst, dass du in den 2 Minuten deine Speech auch fertig hast.
So dieses gelbe-rote-Karte-Prinzip.
Exakt. Ne? Nach einer Minute hast du einen grünen Background in Zoom, nach einer Minute 30 hast du einen gelben Background und dann mit 2 Minuten einen roten Background. Und dann gibt es noch einen Evaluator, der halt die ganze Session im Griff hat. Und diese ganzen Rollen müssen vorbelegt werden. Und das ist halt so meine Aufgabe. Dann fange ich an, in unserem Slack-Channel sind wir organisiert, am Montag schon die ersten Leute zu fragen, hey, wer will eine Rolle übernehmen? Und die Resonanz ist eigentlich immer ganz cool. Also wir haben auch einen Grammarian mit drin, der checkt dann die Grammar, die du benutzt. Das lernt halt auch dein Language, weil es ist ja natürlich alles auf Englisch. Und dann noch ein A-Counter. Mhm. Das ist halt die Person, die immer darauf achtet, ob du jetzt A, O, So oder irgendwelche anderen Filler-Words benutzt. Ja. Ne? Klar, wenn wir denken, wenn wir sprechen, dann der eine macht es so. Es gibt auch landestypische Filler-Words, das habe ich jetzt auch rausgesucht. Italiener zum Beispiel sagen immer so, also die ziehen die Wörter dann lang und du siehst, okay, das ist der Denkprozess. Ne? Unser eins fängt dann an mit ja und keine Ahnung. Ist schon spannend.
Und das, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es von Oracle unterstützt wird, dass ihr das macht? Ist es nicht innerhalb von Oracle? Ja,
nein.
Es ist schon was komplett.
Toastmaster ist etwas Weltweites, organisiert seit tatsächlich jetzt 100 Jahren. Das gab es schon ziemlich lange und das war immer dafür da. Und da kann man sich, es gab früher mal bei Oracle Landes, also Toastmaster Spanien, Toastmaster UK und die haben sich jetzt zu einem großen Club zusammengetan.
Cool, das heißt, die kann ich auch locker in die Shownotes mit aufnehmen für Interessierte, dass man sich da auch mal bei euch melden kann oder bei dir melden kann.
Ja,
dass
also
man
wir haben tatsächlich schon ein paar Externe dabei, aber man sollte mal gucken. Also es gibt halt von Oracle ist das jetzt, es gibt halt von vielen anderen Firmen, immer lokale Gruppen, die sich dann auch organisieren, teilweise auch in physisch treffen, also wie die Meetups treffen. Und ist eine coole Institution und man lernt echt eine Menge. Hat mir auch in meinem Prozess weitergeholfen.
Wunderbar, jetzt müssen wir nur noch die Nervosität wegkriegen und dann ist das doch.
Ja, da hat Martin zu mir etwas gesagt, dass man, wie hat das noch mit dem, wenn du nicht mehr nervös bist, hast du keine Leidenschaft.
Ja, da habe ich den Cary Millsap zitiert, also das ist auch so ein Erlebnis, als ich bei Enkitech war, da gab es halt eine Menge Leute, vor denen ich den Hut gezogen habe. Kennst du so die bei Wayne's World, wenn die Alice Cooper treffen, ne? Wir sind unwürdig. So.
Genau so. Okay.
Wir sind unwürdig.
Und seitdem zitierst du dann gerne.
Und dann war Cary Millsap und der ist einer meiner Helden, weil Cary absolut ein fantastischer Mensch ist und unfassbar empathisch und auch was Präsentationen und Stil und all sowas macht. Also der macht das so gut. Das ist unfassbar. Und mit dem hatte ich dann auch mal ein Webinar gemacht und dann habe ich ihm gesagt, Cary, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös. Und Cary meinte so, das ist alles kein Problem, wenn du ein bisschen nervös bist. Also natürlich, wenn du jetzt Puls von 180 hast und Atemnot, das ist was anderes, aber wenn du so ein bisschen nervös vorher bist, dann ist das gut, weil wenn du es nicht mehr wärst, dann hast du so die Leidenschaft und das Feuer verloren. Und das hilft mir dann auch manchmal.
Wobei ich das immer spannend finde, wir tragen ja alle diese Smartwatches, ne?
Ja.
Ich habe tatsächlich mal ab und zu vorher auf meine Herzfrequenz geguckt und habe dann die Smartwatch abgelegt. Okay, das brauchst du jetzt nicht mitten in der Session.
Das ist das Beste, aber ich meine, wenn man den ganzen Tag hier sitzt und Podcast aufnimmt, dann ist das Einzige, was meine Uhr sagt, steh mal bitte wieder auf. Du solltest deine Stehstunden heute ein bisschen optimieren.
Ja, das ist gut. Take some time to take a breathing exercise. Relax, be calm. Also, ja. Nein, ich ziehe die Uhr aus.
Genau in dem Moment, jetzt mache ich eine Pause, genau.
Du siehst gestresst aus.
Wunderbar. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, den sich unsere Hörer auch wieder zurückgewünscht haben am Ende eines Podcasts. Und zwar haben wir die sagenumwogenen Kategorien für euch. Jetzt seid ihr zwei und ich möchte bitte, dass ihr beide diese Frage beantwortet, weil sonst werft ihr die Bälle euch gegenseitig zu. Es geht darum, dass wir die verschiedenen Kategorien haben und zwar den Bereich rein hypothetisch, ganz privat und Konsum. Ja, ich sehe jetzt in zwei überraschte.
Okay.
Das hast du vorher nicht erwähnt.
Das habe ich natürlich nicht erwähnt. Nein, es ist relativ einfach. Wir fangen an mit dir.
Es gibt so ein Fernsehspiel, da ist das so ähnlich und dann hat man auch so eine Joker-Karte. Kriegt die auch?
Nein, und ich habe mich auch selber gerade so gefühlt, als ich gesagt habe, dass wir die drei Kategorien haben und die vorgelesen habe, habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich jetzt hier im ZDF vor am Programm irgendwie schon.
Aber, vielleicht deine Zukunft noch?
Rein hypothetisch?
Ja, wären wir bei dem Thema.
Jetzt nutze ich gleich die Bedenkzeit von euch in den Fragen, um zu überlegen, ob das nur ein Kompliment war oder nicht. Wir starten rein mit rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Und wenn wir diese Frage schon mal gestellt haben, dann bitte anders antworten.
Tatsächlich ist etwas, was mich ein bisschen so aufregt im Moment, dieses Thema Vibe-Coding. Das habe ich zuerst auf Twitter gelesen und dachte, Vibe-Coding, also ja, hast du gute Vibes beim Schreiben oder so? Was ist denn damit gemeint? Dann habe ich mir mal die Definition angeguckt und dachte so, das kann nicht euer Ernst sein.
Teile sie doch mit uns.
Ach so, ja, Vibe-Coding bedeutet einfach, dass du eigentlich gar keine Ahnung mehr vom Programmieren haben musst, sondern einfach nur was in eine AI, ein Prompt reingibst und den Code dann so übernimmst. Und damit kannst du wahnsinnig produktiv sein und so. Und bin ich noch nicht so ganz dabei. Kann sein, dass das in der Zukunft mal so ist. Aber im Moment, wenn ich unbesehen, das ist so wie früher, unbesehen Code von Stack Overflow, Copy-Paste in deine Anwendung übernehmen und dann speichern, committen und ja, aber weißt, was du tust, tust du eigentlich nicht.
Ich glaube, zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass so manche Karriere, glaube ich, aus Stack Overflow kopieren, Copy und Paste aufgebaut wurde. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn es nicht diese Menschen geben würde, die solchen Code produzieren, hätten wahrscheinlich unser einer auch keinen Job. Ne? Das ist natürlich klar, dass wenn es so einfach wäre und wenn es nicht Dinge zu korrigieren oder besser machen gibt, es gibt kein besser und schlechter, wenn es nicht auch auf jeden Fall noch schlechter gibt.
Ja.
Vibe-Coding wird abgeschafft, alles klar, ist notiert. Sonja, du hattest jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, was ist denn deine Antwort?
Ja, da gab's, also ich habe gerade tatsächlich durchgespielt, was ich so, außer das Replacement meines Laptops von Windows zu Mac. Entschuldigung für die Werbung.
Sehr gut. Möchte ich kurz anfügen. Sorry für die Unterbrechung. Kleiner Tipp, wenn du Mac auf der Bühne hast und du hast Angst, dass Slack-Meldungen aufkommen, du kannst ja ganz einfach auf deinem Handy auf Fokus nicht stören machen, dann übernimmt dein Mac das. Und
hatte ich auch, aber Software trauen, die Angst ist immer da.
Software, die vielleicht per Vibe-Coding entstanden ist. Ne? Herzliche Grüße an das Slack-Team.
Aber zurück zu der Frage. Tatsächlich hatte ich mir eben den Gedanken, der mich am, also vorbereitet auf Technologie, war das im ersten Moment für mich AI.
Mhm.
Weil als dieses Thema hochkam, wurde das so ein immenses Buzzword und irgendwie jeder sprach über AI und AI hier und AI da. Und ich finde einfach dieses, und deswegen auch der Legal-Aspekt und alles andere, was ist eigentlich AI? Und was genau soll sie können? Was genau machen wir? Und was definiert AI? Also nur, weil ich eine bessere PLSQL-Prozedur geschrieben habe, ist es ja nicht AI. Und das finde ich halt schon. Es entwickelt sich langsam dahin, dass die Leute sich auch Gedanken machen, wie AI unterstützen kann oder dass da wirklich Modelle hinterstecken. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wir sollten immer Bitte und Danke sagen, weil...
Ich finde auch, die Maschine wird irgendwann...
Wenn Skynet das Thema kommt, dann sind wir vielleicht erst in der zweiten Reihe, die Probleme haben.
Vielleicht habe ich dann hier Death on Tape meets Umbrella Corp.
Ich habe das Martin auch beigebracht, immer Danke und Bitte zur AI zu sagen.
Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich auf meinem Handy auf diese Action-Taste drücke, öffnet sich mittlerweile der Voice Assistant von ChatGPT, mit dem ich mich unterhalten kann. Und da habe ich auch gelernt, mich zu bedanken, auch mich zu entschuldigen, wenn ich sie unterbrochen habe. Das ist vielleicht einfach eine positive Charaktereigenschaft. Es baut mich vielleicht auf. Aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. AI, der einzige Vorteil, den das hatte, diese ganze Crowd, die das Ganze jetzt, oder die Cloud, die das entwickelt hat, es hat die Wörter Blockchain so ein bisschen aus dem Markt gedrängt. Ne? Und jetzt reden alle über AI und Blockchain ist raus. Jetzt muss keiner mehr Blockchain machen, weil es interessiert keinen mehr, dieses Wort. Na, jetzt kommt AI. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin gespannt.
Ja, was war so ein Thema IoT? Ich habe damals IoT geliebt. Also ich habe selber sehr viel mit Robotik gemacht.
Mhm.
Ich habe super viele kleine Roboter zu Hause, die ich programmiert habe. Und das war so ein, das war eine Welle, die kam hoch, aber die ist nie richtig hochgekommen. Und das war natürlich so schade, weil das war so ein Top-Thema. Und
ja, es wird dann manchmal auch ausgeschlachtet, und weil Blockchain, ich meine, darüber haben wir auch schon im Podcast das ein oder andere Mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich verstanden haben, was Blockchain ist, oder ob die das Wort genutzt haben und einfach gesagt haben, okay, diese Waschmaschine, die kann jetzt Blockchain. Und dann hat das für Kaufargumente gesorgt. Ich wüsste jetzt nicht, wie froh ich wäre, wenn eine Technologie, die ich gerne machen würde, plötzlich so gehypt wird und für alles verwendet wird, weil dann würde ich wahrscheinlich denken, okay, ich interessiere mich für IoT in deinem Beispiel jetzt wird das so hoch gehypt, das machen alle IoT und es ist alles IoT irgendwo. Ja, dann wird das vielleicht nicht mehr dem gerecht, was eigentlich der Ursprungsgedanke war. Frage Nummer zwei. Ich knobel jetzt nicht jedes Mal aus, wer anfängt, sondern das macht jetzt jedes Mal der Martin. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, so nachzudenken. Sehr schön. Die zweite Kategorie ist nämlich ganz privat. Ja, keine Angst.
Das sagst du so.
Du hast das Ganze schon zweimal mit durchgemacht. Ich weiß nicht, ob die Kategorien da noch da waren. Würdest du uns, / mir, ohne rot zu werden, deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen?
Da habe ich gar kein Problem.
Ist einfach durchgängig, ne?
Nein. Nein, also ich war ziemlich viel aktiv auf Twitter eine Weile und ich habe eine Menge Follower und so weiter. Und das fand ich halt, war eine super Plattform. Aber mittlerweile hat sich das für mich so ein bisschen geändert und ich hatte das vorher nie so auf dem Schirm, dieses Doomscrolling, wo man dann halt sagt, ja, du scrollst halt einfach immer weiter. Aber im Prinzip ist es mittlerweile, zumindest mein Empfinden, so, dass das, was ich dort gezeigt bekomme, ist immer nur daran interessiert, mich aufzuregen. Und davon hast du dann irgendwie so 5 verschiedene Dinge und dann scrollst du runter und dann sind es dieselben 5 in einer anderen Reihenfolge. Also mit demselben, mehr oder weniger mit demselben Inhalt. Der hat das gemacht, der hat das gemacht. Da kannst du dir vorstellen, dass der das gemacht hat. Wer hätte gedacht, dass der so und so was macht?
Mhm.
Und da habe ich tatsächlich jetzt sehr viel weniger Bildschirmzeit, weshalb ich dir unbesehen meine Bildschirmzeit zeigen könnte.
Sehr schön. Es ist wahnsinnig. Ich nehme viele Devs on Tape Sessions hier auf der Konferenz auf. wie deckungsgleich die Antworten einfach sind. Deine Antwort von jetzt war Simon Hunts Antwort auf die erste Frage. Wenn es etwas gäbe, was er abschaffen kann, dann ist es das Doomscrolling, wo die Zeit verschwindet, ohne dass man wirklich irgendwas davon mitgetragen hat. So, Sonja, ich kann nicht noch mehr Zeit raus.
Ich muss dazu sagen, ich habe nur ein Handy, was privat und Firma ist. Deswegen müssen wir fragen, auf welches Handy du dir gucken kannst, wenn du über privat sprichst.
Ja, Doomscroll wird natürlich nur auf dem Diensthandy, ist ja klar, Martin.
Natürlich, wo sonst?
Aber meine Zeit ist tatsächlich, ich glaube, es hält sich noch fast im Rahmen. Natürlich ist man super viel am Handy, man schreibt viel. Also ich spiele nicht am Handy oder so. Ich habe Firmensachen, also meine Slack-Kommunikation, wenn ich gerade im Laptop was laufen habe oder ich bin mal kurz weg, dann bin ich halt super viel am Kommunizieren mit Kollegen auf Slack. Beantworte E-Mails, die habe ich dort drin. Man arbeitet da doch halt relativ parallel, auch gerade wenn man hier auf einer Konferenz ist, dann ist die Handyzeit besonders hoch, weil man hat das Laptop zwar dabei, aber wenn man irgendwo mal eben kurz 5 Minuten sitzt, dann ist man doch da am Beantworten. Ich nutze viel Social Media Kommunikation, also
ausschließlich zu guten Zwecken und zu Karrierestiftenden und so.
Nein. Also auch, aber viel mit Freunden. Ich habe viele Freunde eben auch weltweit durch meinen Job. Und da, ja, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch mit Freunden und das finde ich immer sehr wichtig. Ich bin jetzt tatsächlich kein Telefonierer. Also wenn du mit mir telefonierst, dann 2-3 Minuten, dann ist das Thema auch fast gegessen.
Das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man sich kurz halten kann.
Ja.
Ist jetzt auch nicht meine Stärke, wie man vielleicht erahnen mag.
Und deswegen, also du könntest da durchaus raufgucken. Ja, wäre kein Problem.
Es interessiert mich ja nur, ob es unangenehm ist oder nicht. Ich brauche jetzt hier keine Statistik führen. Das ist zwar auch vielleicht im Vergleich interessant, wir sind alle an Daten interessiert. Aber ja, Doomscrolling und sowas ist definitiv ein Thema. Bringt mich natürlich dazu nochmal für den Hinweis für euch und auch für die Hörer, ne, und Hörerinnen. Wir sind natürlich auch bei TikTok, Instagram und whatnot. Also das ist, ihr könnt uns überall folgen, könnt kurze Videoausschnitte von den Aufnahmen, die wir gemacht haben, in kleinen Snippets könnt ihr euch da angucken und dann wird euer Algorithmus euch automatisch auf die Seite von Devs on Tape ziehen. Der Hinweis an der Stelle. Jetzt habt ihr euch ein bisschen ausruhen können. Die zweite Frage aus dem Bereich ganz privat.
Nur eine Frage. Ich dachte, es war eine Frage pro
Kategorie. Nee, mir gefällt das Ganze richtig gut. Ich fühle mich gerade wohl. Ich stelle euch gerne noch eine zweite aus dem Bereich. Es ist ja auch nur halb privat. Ne? Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance, Martin?
Auf jeden Fall. Also, ich werde nicht müde, das zu erzählen.
Wie ist denn deine Work-Life-Balance?
Gut.
Work. Es ist einfach keine Balance.
Nein. Ich mach unheimlich gerne Sport. Und dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice bin, sehr viel und mit Leuten über den ganzen Planeten kommuniziere, von Japan, Australien, Indien, Europa bis in die Staaten, hast du nicht mehr so diesen klassischen Arbeitstag, wo du um 8 Uhr ins Büro gehst und dann nach 8 Stunden plus Mittagspause nach Hause fährst. Das fand ich, also das habe ich auch gemacht, aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen doof, weil ich hatte dann keine Zeit, irgendwas zu machen. Zum Beispiel gehe ich gerne laufen und bei uns regnet es schon mal gerne und wenn es dann mal gerade eine Regenpause ist und ich gerade kein Meeting habe und ich weiß, dass ich meine 8 Stunden sowieso voll kriege im Laufe des Tages, dann ziehe ich mir die Laufschuhe an und dann gehe ich eine halbe Stunde laufen oder eine Stunde. Und das ist halt, das finde ich halt super. Oder wenn ich mal jetzt weiß, ich habe mit Amerika noch einen Termin, der ist vielleicht von 7:30 bis um 8, dann kann ich mir auch tagsüber die Zeit nehmen, mal 2 Stunden Fahrrad zu fahren, wenn ich um 7:30 Uhr anfange, wie ich das typischerweise tue. Und diese Freiheit, die weiß ich schon sehr zu schätzen. Und deswegen finde ich, dass ich eine ganz gute Work-Life-Balance habe. Und außerdem ist Sport auch für jeden, vielleicht noch ein Hinweis an die Hörer, wenn man mal ein bisschen gestresst ist und seinen Kopf mal freikriegen will, dann ist das wunderbar, einfach mal eine halbe Stunde 5 Kilometer zu laufen oder mal 10 Kilometer zu laufen oder mal 2 Stunden Fahrrad zu fahren und sich richtig auszupowern und danach läuft das auch alles viel besser.
Und weißt du, was man super beim Laufen und beim Fahrradfahren machen kann?
Podcast hören.
Wow, richtige Antwort, das war nicht einstudiert. Und welchen Podcast?
Warte.
Irgendwas mit Tape?
Ja, und so Devs, ne? Und so, ganz komisch.
Zeigen wir euch in den Shownotes. Nee, also ich finde das immer cool. Ich habe wirklich auch die unterschiedlichsten Antworten auf diese Frage schon gehört, allein auf dieser Konferenz hier. Wenn man damit zufrieden ist, dann kann man damit gut leben. Für die einen ist auch diesen Job, den man macht, auch wirklich die Passion. Und dann ist es für die Leute gar nicht so das Gefühl, ich mache jetzt Arbeit, dann lasse ich den Hammer fallen, dann fängt mein Privatleben an. Sondern wenn sich das so einblendet in den Tag, dass du währenddessen Sport machen kannst und du nicht diesen klaren Cut brauchst und sagst, so ab jetzt fängt die Zeit an, die nichts mit Arbeit zu tun hat, finde ich das sehr beneidenswert. Dann ist das mit Sicherheit auch gesund, was du da machst.
Aber ja, zumindest.
Ist ja einfach. Das ist,
und meine Freunde sagen halt auch immer, ich werde bezahlt für das, was mir Spaß macht. Das ist natürlich, das kommt noch hinzu. Also, das ist ja, das fühlt sich nicht immer an wie Arbeit.
Meine Güte, also langsam müsst du mir Oracle Geld geben dafür, was ich hier aus euch rauskitzel.
Das ist nicht gelogen.
Das ist sehr gut. Sonja, jetzt ich
ja, ich muss noch kurz dazu sagen, Sport ist gesund, ja, aber Ernährung auch.
Oh,
ich ernähre mich.
Der stechende Blick rüber zu machen.
Ja, aber es ist ja so, wenn man mit Kollegen unterwegs ist, dann sitzt man halt auch, man trifft sich auch mit allem zum Frühstück und ja, da habe ich das eine oder andere schon mal gemeckert, weil ich auch Sport und Ernährung sehr gut miteinander verbinde und das auch sehr gerne mag. Work-Life-Balance bei mir. Seit ich im Software-Development bin, habe ich eine bessere.
Mhm.
Ich taste mich langsam eben genau an diesen Lifestyle auch ran, dass ich mir einfach mal die Laufschuhe nehme und wenn ich kein Meeting habe und auch mal eine Pause brauche, weil ich fange relativ früh morgens an zu arbeiten, meistens zwischen 6 und 7 Uhr. Und zur Mittagspause brauche ich dann eine Break. Und es gibt nichts Besseres, als dann eben irgendwas anderes zu machen. Also Handy auch wegzuhaben, laufen zu gehen, Podcast hören.
Wunderbar. Den Kollegen dabei zuhören, wie sie von der Arbeit reden. Sehr schön.
Und das finde ich halt auch super wichtig. Ich habe tatsächlich in der Vergangenheit keine gute Work-Life-Balance gehabt. Tatsächlich nur Work und das in rauen Maßen. Und das war auch eine Umstellung jetzt, weil ich war vorher im Specialist-Team, habe halt unsere Pre-Sales und Sales-Leuten gemeinsam Kundentermine gehabt. Kundentermine habe ich immer noch teilweise oder Kundengespräche. Aber ich hatte Tage, wo ich 10 Meetings am Tag hatte und du bist in dieses Meeting rein und es gab zum Schluss auch Meetings, wo ich rein bin und habe gedacht, Moment, welcher Kunde ist das gerade? Mhm. Ne? Du springst teilweise Stunden, teilweise 30 Minuten mäßig innerhalb der Meetings hin und her und willst weiterhelfen, du willst natürlich auch immer dein Bestes tun, aber du kannst manchmal gar nicht so schnell im Kopf umschalten und das ist mir auch nach all den Jahren extrem schwer gefallen. Und ich habe mal ein Projekt geleitet, das ging schon über, ich sag mal, die charmantesten Zeitzonen, die du haben kannst. Mhm. USA, Singapur und Deutschland.
Okay.
Und wenn du das leitest, hast du halt eine Menge Spaß.
Das Beste aus allem, ne?
Genau, wann ist wer wach?
Mhm.
Und das hat sich dann, ja, Arbeitszeiten dürfen wir nicht drüber reden. Aber das war dann schon sehr spannend. Und danach brauchte ich auch erstmal eine Auszeit. Also danach brauchte ich erstmal Entspannung und Ruhe und runterkommen, weil du permanent auf Hochtouren läufst und da hatte ich einfach quasi kein Life.
Alle Wege führen in die Software Development, oder? Es hat sich alles zum Guten gewendet. Wir sehen dich auf Konferenzen, Keynotes, es geht dir wieder besser. Also Wahnsinn. Also jeder sollte Entwickler werden. Ich bin begeistert. Und wenn ihr diese ganzen positiven Sachen zu Devs on Tape auch noch in anderen Podcasts und Formaten erwähnen würdet, hätten wir natürlich noch mehr davon. Aber das bisschen Honig ums Maul spielen, das lasse ich mir jetzt auch mal gefallen. Ne?
Das musst du auch.
Mal gerne. Wunderbar. Ihr seid endlich durch aus der Kategorie ganz privat. Ihr habt es geschafft.
War jetzt nicht so schlimm.
Ja, ich weiß, ich mache das auch immer zum Thema.
Jetzt entmutige ihn nicht.
Obwohl ich...
Moment, dann habe ich noch Frage 3.
Ich habe tatsächlich...
Nein, ich habe tatsächlich Frage 3. Nein.
Ich hab gerade überlegt, ob ich auf einen dieser Pads hier vielleicht möglicherweise noch irgendeine dramatische Musik habe, womit du mir noch erklären kannst, was du denn am Frühstück von Martin...
Das war eine Mischung aus Neid und ungesund, weil Schokocroissant mit, also eine Menge Croissant mit ganz viel Schokolade. Hätte ich auch gern gefrühstückt, aber...
Ja, man lebt nur einmal im Hotel.
Nee, allergiebedingt darf ich so etwas gar nicht essen und deswegen ist das schon so... Aber naja.
Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in den Bereich Konsum über. Das passt doch super als Überleitung, oder? Und wenn ich auf... Was habe ich denn auf den Pads? Und noch eine Runde. Das kann man auch rausschneiden.
Das passt zu heute Abend.
Ja, zum Rummelplatz.
Wir gehen ja nachher noch in die Looping. Also ich muss auf jeden Fall, ich habe es einem ehemaligen Kollegen versprochen.
Mhm. Ja, die Devs und Tape-Hörer können sich vielleicht freuen, wenn ich mein Setup zusammenkriege, vielleicht auch einmal mit auf den Silver Star zu kommen als Video. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert.
Ich hatte die Frage, ob ich das vorher machen sollte. Also mein Kollege, Ex-Kollege wollte mit mir vorher. Habe ich gesagt, das wäre ein bisschen ungünstig, wenn ich hier reinkomme und irgendwie die Haare zu Berge stehen.
Also. Ach, wir sind da völlig, völlig, völlig unvoreingenommen. Das können wir sagen, wir haben vorher schon eine Session gemacht. Bereich Konsum, ihr kommt nicht drum herum. Frage 1.
Rausschneiden, ich fluche schon wieder.
auch kein Problem. Piepen konnte man mit dem Ding hier auch, aber das habe ich auch nicht eingestellt. Nein, gar nichts Unangenehmes, einfach nur aus Interesse. Ich komme mir die ganze Zeit so vor, als hätte ich dir, Martin, diese Fragen schon mal gestellt. Aber wie konsumierst du denn News und neues Wissen? Machst du das noch über die Zeitung, über Zeitschriften? Machst du es über Social Media oder Newsletter?
Meinst du jetzt technisch oder politisch?
Alles. Ja, fangen wir an mit technisch. Ich glaube, das ist so das.
Ja, also hauptsächlich tatsächlich immer noch über Blue Sky, was ich im Moment viel nutze. Twitter weniger jetzt, wie gesagt. Und darüber ist es dann oft verlinkt auf Blogposts und dergleichen. Ich bin dann noch so ein bisschen oldschool, so ein bisschen gelesener Text, der ist schon ganz gut. Da kannst du halt auch schnell mal querlesen. Was ich manchmal auch mache, sind halt Videos, YouTube-Tutorials zu bestimmten Dingen. Aber da hast du halt das Problem, dass wenn du kein Transkript hast, dass du dann halt teilweise 30 Minuten warten musst oder vielleicht auf zweifacher Geschwindigkeit abspielst, um endlich zu dem Punkt zu kommen, der dir weiterhilft.
Ach so.
Ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, so ungefähr. Und ja, ich denke, das wäre es, ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass irgendwann mal Blogpost noch ganz altertümlich oder ganz traditionell noch genannt wird. Also, dass das Blogposting nicht mehr der neueste Schrei ist.
Ja, der neueste Schrei sind ja auch Shorts und TikToks.
Ja, Connor ist ja aktiv auch auf TikTok. Ne? Der macht ja diese 30 Sekunden Sequel-Tipps oder irgendwie sowas. Ne? Ja, hab ich
ja Chris aus meinem Team, der macht die auch. Also das ist auch gut. Aber wenn du halt gezielt nach einer bestimmten Information suchst, dann kannst du das machen. Mittlerweile verwende ich auch ab und zu mal AI-basierte Suchmaschinen, aber das Ergebnis ist noch ausbaubar.
Also fähig. Sondern wie sieht's bei dir aus?
Tatsächlich noch oftmals klassischer Weg, irgendwelche Online-Tech-Zeitungen oder Kollegen, mit denen man sich unterhält und dann darauf eben, darf man sagen, googelt. Noch ganz klassischer Sinn.
Ist das kann man noch sagen.
Gut, sehr gut. Ich meine, auch Blogposts finde ich sehr spannend. Das ist auch schon mal eine Quelle, die ich dann nutze. Ja. Also wenn ich über Technik spreche, ja.
In den Shownotes werden wir natürlich eure BlueSky-LinkedIn-Profile auch mal verlinken, dass wenn man euch nochmal vielleicht zu den Toast, mit denen du zu tun hast, nochmal näher befragen möchte, kann man da reingucken und direkt Kontakt zu euch aufnehmen. Danke erstmal dafür. Ich mache noch eine zweite Frage aus dem Konsumbereich. Wir sind auch erst bei einer Stunde 10 ungefähr. Wie geht ihr denn, oder Martin, ich richte die Frage wieder als erstes an dich. Wie gehst du denn mit der wachsenden Informationsflut über diese ganzen genannten Kanäle um? News, Informationen und so, das kommt ja immer mehr rein übers Handy, so die neuesten Eilmeldungen, da ist ein Baum umgekippt, was das für die weltpolitische Lage zu tun hat. Wie geht man damit um?
Ich verweigere das einfach. Push-Notifications erstmal aus.
Alles erstmal aus, okay.
Ja, alles erstmal aus.
Hat sich da nichts geändert seit der letzten Aufnahme?
Da mache ich mir gar keinen Kopf. Also wenn ich mich über alles aufregen würde, worüber man sich aufregen kann, dann hätte ich ja 180 Puls.
Mhm. So wie vor dem Vortrag eben.
Ja, genau, das reicht dann aber. Mehr brauche ich nicht mehr.
Sehr gut. Sanja, du, was machst du mit den Push-Nachrichten? Nimmst du sie alle an, liest du sie, schaltest du sie aus?
Aus.
Sie gar nicht ein, alles weg.
Ich brauche das ist viel Distraction, Ablenkung. Und nee, habe ich nicht. Ich gucke gezielt am Tag mal in diverse Newspapers rein. Momentan eher weniger, weil ich nicht weiß, was aus einem gewissen Land gerade für politische Entscheidungen kommen. Da habe ich manchmal schon morgens Bauchschmerzen, irgendwie in die Newspapers reinzuschauen. Deswegen fokussiere ich mich da eigentlich mehr auf Tech-Newspapers. Das ist ein bisschen pulsberuhigender. Und zudem vielleicht noch eine kleine Geschichte. Seit Corona bin ich auch in der Tierrettung aktiv. Und da habe ich nutze Instagram, aber ich nutze es tatsächlich nur für unsere Tierrettungsgeschichten und habe da diverse Kanäle, wo ich dann eben schaue, okay, kann ich bei den Tieren helfen oder nicht? Und ja, das ist so eine der Haupt-Social-Media-Geschichten, die ich dann mache.
Auch das können wir natürlich gerne in den Shownotes verlinken, wenn du da mehr Aufmerksamkeit drauf kriegst. Ich denke, das ist ein Thema, das können wir auf jeden Fall auch unterstützen.
Ist Corona schuld?
Ja, schuld würde ich es jetzt mal nicht nennen.
Ne? Naja, das ist halt schon, vor Corona bin ich halt super viel gereist. Ne? Da war ich 4 bis 6 Tage die Woche unterwegs. Super selten irgendwie zu Hause, also geschweige denn, dass man sein Office kannte oder die mich. Und als Corona eintrat, das war tatsächlich, für viele war das ja auch eine riesen psychologische Herausforderung, das darf man nicht vergessen. Und ich habe damals schon immer finanziell ein Tierheim unterstützt und habe speziell für Kaninchen, ich liebe Kaninchen, und hatte schon als Kind welche. Und als dann Corona ausbrach, hat man festgestellt, dass da halt viel Bedarf ist, um zu helfen. Und ich hatte jetzt nicht die Zeit, aber ich hatte schon die Möglichkeiten, mehr zu helfen. Und das war auch eine Möglichkeit, um eben zu Hause rauszukommen. Weil ich war dann allein mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und konnte viele Tiere aus schlechten Verhältnissen in Tierheime bringen, damit sie die Hoffnung auf ein neues Zuhause hatten.
Sehr null. Also ich finde, das ist ein super Abschluss. Auch wenn ich das wieder als Versuch sehe, die nächste Frage zu blocken, sind wir, glaube ich, durch. Ich habe es sehr genossen, mit euch zu sprechen. Danke auch nochmal gerade für den Hinweis auf dieses sehr noble Vorhaben, was du da während Corona entwickelt hast. Ich finde, das ist gar nicht geschuldet Corona, sondern da können wir dankbar sein, dass das daraus resultiert ist und du nicht mehr nur die ganze Zeit am Reisen bist, sondern was Gutes machst und es auch in diesem Podcast hier geschafft hast. Das finde ich super. Martin, dir auch herzlichen Dank fürs Wiedererscheinen. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein.
Kein Problem.
Du wirst weitere Demos machen, wo du von hier berichten kannst. Ich bin überzeugt.
Die klappen alle, immer.
Und ich denke mir auch,
weiß ich jetzt schon.
Ich denke mir auch weitere Fragen für die letzten Kategorien aus, nachdem das jetzt hier so super angekommen ist bei euch beiden. Herzlichen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.